Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Es ist Ostern, also lasst uns gemeinsam die Wiederauferstehung unseres jährlichen Specials feiern. Noch ein kleines bisschen später als letztes Jahr präsentieren wir euch handverlesen und säuberlich kuratiert die aus unserer Sicht besten Filme aus dem Jahr 2023. Wobei, um genauer zu sein, der Filmsaison 2023 und 2024. Was das heißt und welche Produktionen sich denn nun in unser Herz gebohrt haben, erfahrt ihr nach dem Intro-Song. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Niemand hat mehr danach gefragt, trotzdem haben wir uns ja heute zusammengefunden für ein Special, was ja erstmal total cool ist, aber es ist jetzt gerade so noch Ende März, Ostern, hat der Vorredner schon gesagt, und Episode 194 ist dann jetzt doch mal noch die Top 10 Episode für, ich sag mal, alles rund um 2023. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen, lieber Ronny. Jetzt sagst du Hallo, Alex.
Ach so, ich dachte, da kommt noch was, aber da war ein Punkt anscheinend.
Ich wollte dann direkt, sag doch erstmal.
Du wolltest direkt in die Top 10 starten, Platz 10. Nee, danke für diese charmante Anmoderation, Alex. Ich fand es schön, wie du quasi hier in die Folge reingerutscht bist. Ich glaube, jeder konnte das Strahlen in deinem Gesicht raushören.
Bin begeistert.
Gute Laune also.
Ich wollte eigentlich nur sagen, tatsächlich war ja sogar, korrigiere mich gerne, die Episode so halb auf der Kippe, weil du irgendwann sogar meintest, eigentlich weiß ich gar nicht, ob ich es wirklich noch brauche. Und dann habe ich auch gesagt,
ich will.
Hör mal, hin und wieder gebe ich sogar was auf deine Meinung und vielleicht hast du ja so die ein oder andere Perle nochmal mitgebracht, die ich vielleicht jetzt nicht gesehen habe, nicht so einschätzen würde, keine Ahnung, die vielleicht dann doch nochmal hochrutscht und... Ich persönlich freue mich eigentlich jedes Jahr da sehr drauf und deswegen habe ich schon darauf bestanden, dass wir uns hier heute zusammenfinden und gefühlt zum Ende von Q1 24 dann mal noch über so ein bisschen, es ist vielleicht einfach auch nur so eine Bewältigung, weißt du, so ein 23 abschließen, in seine Schächtelchen verpacken und in die Regale wegsortieren.
Das finde ich gut. Und du hast gerade zwei Punkte aufgegriffen. Also ja, wir stehen tatsächlich quasi mit einem Fuß eigentlich im 1. April schon drinne. Also die uns jetzt einen Tag später hören, ist kein Scherz. Wir reden wirklich noch über die Filme vom letzten Jahr. Und ja, ich bin letztes Jahr so ein bisschen unsicher in die Folge gegangen, weil ich dachte so, habe ich jetzt alles in meinen Top drin? Habe ich jetzt wirklich alles geguckt, was ich gucken wollte? Habe ich auch dieses Jahr nicht geschafft. Aber du meintest ja dann auch, was du gerade angerissen hast. Vielleicht schaffen wir es ja so gegenseitig Wissenslücken zu füllen. Und um dich mal zu zitieren vom letzten Jahr, du hast uns als Nerd-Hydra bezeichnet. Das fand ich ganz charmant eigentlich.
Fair enough.
Ja, fair enough. Vielleicht schaffen wir es also heute auch gemeinsam in einen Körper zu schlüpfen und uns gegenseitig unsere Löcher zu stopfen.
Okay.
Dicke Eier auf jeden Fall. Also im Gepäck heute.
Du hast ja gesagt, man muss ein bisschen gucken wegen dem Veröffentlichungstermin bezüglich, ja, irgendwie Produktionsjahr 23, aber vielleicht Veröffentlichungsjahr 24 oder vielleicht teilweise Produktionsjahr, weiß ich nicht, 22 und Veröffentlichungsjahr 23.
Schwierig,
manchmal ist das in Deutschland mit so einem Kinostart oder, wenn es dazu nicht mal mehr kommt, mit so einem geheimen, ich bin jetzt auf einmal Prime-Start.
American Fiction.
Ja, manchmal so eine Sache, ne, mit dem Timing.
Ja, genau, da hast du recht. Und das hat uns ja letztes Jahr schon genervt, weil gerade auch mit den Oscars, die wir letztes Jahr schon verpasst haben und dieses Jahr sind sie ja nun auch schon wieder vorbei, dass da Filme antreten und ausgezeichnet werden, die bei uns vielleicht im Worst Case noch nicht mal in die Kinos angelaufen sind und dann heben wir die auf, ignorieren wir die, dann liegen die ein Jahr rum, dann interessiert es eigentlich schon kein Schwein mehr nächstes Jahr und sie sind aus aller Gedächtnis verschwunden. Deswegen haben wir jetzt dieses Jahr gesagt, nicht weil wir zu spät sind, sondern weil wir es einfach so wollen. Wir gucken uns nicht nur die Filme 23 an, sondern jetzt quasi so auch die Filme noch, die es bis in das Oscar-Rennen geschafft haben. Und damit können wir dann vielleicht, wie du es gerade gesagt hast, alles schön verpacken und dann diesen kompletten Zyklus so ins Archiv schieben.
Gandalf würde sagen, ein Zauberer kommt nie zu spät, ebenso wenig zu früh,
Er trifft genau dann ein, wenn er es für richtig hält. Und so halte ich das auch mit unserer Top 10-Episode jedes Jahr.
Man könnte fast meinen, du hast gerade noch was eingetippt auf deiner Tastatur und das jetzt abgelesen. Aber ich gehe davon aus, das hast du dir aus
Herr auf der meinem Ringe. Rücken tätowiert.
Das heißt, du hast sie umgedreht und in den Spiegel gesehen oder was hast du gemacht?
Ich kann das auswendig.
Ach, du kannst es sogar auswendig, okay.
Genau. Hast du denn, ich gehe mal vorab, irgend so, ich sag mal, 1, 2, 3 Titel, wo du sagst, das bricht dir ein bisschen das Herz vielleicht, dass du keine Gelegenheit hattest, die zu sehen und du glaubst, die hätten so das Potenzial gehabt, definitiv irgendwie vielleicht noch die Top Ten durcheinander zu bringen, weil du selber ja eingeleitet hast mit, nein, ich habe wieder nicht alles gesehen, was ich eigentlich sehen wollte.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich wollte auf jeden Fall noch eigentlich Anatomie eines Falls gucken oder Anatomy of a Fall.
Seichteres Programm, schön.
Ja, mit der Sandra Hüller halt. Ich habe zumindest The Zone of Interest geguckt, aber den
Anatomie eines Falls noch seichter.
Ist auch bestimmt ein geiles Double-Feature, aber den habe ich nicht gesehen. Ich weiß aber auch nicht, ob der es in die Top 10 geschafft hätte. Gibt's denn bei dir was, Alex? Du hast die Frage doch bestimmt nur gestellt, weil du die
ich jetzt auch gestellt. Ja, ich wollte jetzt einfach nur mein Leid teilen tatsächlich, genau. Nee, wir hatten glaube ich schon...
Hier kommen folgende Filme, die ich nicht gesehen habe. Achtung, ich lese vor.
Off Camera gesprochen, dass dadurch, dass die... Ich schaffe aktuell weniger ins Kino und bin immer so ein bisschen auf die Heimkino-Auswertung angewiesen hier und die Japaner sind da nicht so richtig gut drin und deswegen habe ich da einen krassen blinden Fleck, was hier den Heron betrifft und auch den Oscar-prämierten neuen Godzilla Minus One.
Ja, oder sagst du was, siehst du, den neuen Miyazaki, den habe ich vergessen. Da habe ich es nicht ins Kino geschafft. Ich hätte gedacht, der kommt bestimmt, wenn wir uns so lange schon Zeit lassen mit der Top 10 Episode. Nee,
beides nicht vor Mai im Heimkino.
Ja,
also Godzilla erscheint im Mai die Scheibe. Von daher gehe ich davon aus, dass dann auch irgendwie Heimkino oder VOD-Auswertung nicht mehr weit ist. Und der Heron, die haben ja nach wie vor hier so eine Max-Kooperation. Zumindest für den US-Markt. Ich gehe davon aus, dass wir dann auch irgendwann bedient werden.
Ist schon bestätigt, Alex. Netflix hat sich die Rechte gesichert und bringt ihn auf die Plattform.
Ist das so?
Ja, bringt ihn zusammen mit den anderen ganzen Studio Ghibli-Filmen demnächst raus. Aber wann ist noch nicht
klar. Aber vermutlich ja dann auch nicht vor Mai. Vor Max, glaube ich.
Also ist egal, er ist bis heute nicht erschienen.
Noch länger wollten wir dann jetzt auch nicht warten.
Ja, richtig.
Und ich bin mir relativ sicher, die hätten Potenzial gehabt, vielleicht da irgendwie zu durchbrechen. Aber wir haben die Top 10 nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Unsere persönliche Meinung.
Richtig.
Auf der Grundlage der Filme, die wir sehen konnten.
Sehen wollten, unbedingt.
Sehen wollten und deal with it. Müssen wir jetzt Schnick, Schnack, Schnuck machen, wer anfängt? Oder hast du nochmal in die Episode letztes Jahr reingehört und nochmal geschaut, wer angefangen hat oder wie wir das entschieden haben?
Ich habe auf jeden Fall reingehört und muss auch nochmal sagen, es war eine sehr gute Folge mit viel Esprit, also no pressure, Alex. Und ich weiß aber nicht mehr, wer angefangen hat.
Bam, bam, bam.
Wie wollen wir es machen? Soll ich mich einfach mal hier, soll ich mal den ersten Stein schmeißen?
Ich sag mal so, ich fühle mich sehr wohl, wenn du anfängst zu reden, so wie bei den Ruckzuck-Reviews, wo du in aller Regel auch ja zweimal dran bist.
Weil ich meistens löscheln tue, ja.
Genau, von daher wird es ja hier ein einziges mehrfach gelayertes Sandwich, wenn wir hier immer im Wechsel die Top 10 durchballern. Von daher, gönn dir.
Dann fange ich mal an und wir starten die Top 10 2023, 2024 von Insert, der Filmpodcast.
Welcome to Top of the Puffs.
Können wir noch so einen Trommelwirbel einspielen? Auf meinem Platz 10 befindet sich ein Film, den habe ich da, ich kann eigentlich nicht sagen, dass ich den nur dahin getan habe, um allen Zuhörenden mal den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und zwar, meine Nummer 10 ist Oppenheimer.
Ah.
Bitteschön, von Christopher Nolan. Da habt ihr es. Jetzt habe ich einen Christopher Nolan-Film in meinen Top 10.
Ich wollte gerade sagen, ich bin ja eher darüber beeindruckt, dass es überhaupt in die Top 10 geschafft hat.
Ja, drum bitte keine Diskussion mehr, dass ich immer so ein Nolan-Hater bin. Ich bin ja nicht immer so wohlgewollen, außer bei Interstellar, fand ich sehr gut.
Mhm.
Aber ich habe nochmal selbst überlegt, du hast, glaube ich, vor der Sendung gesagt, du hast deine Top 10 bis 6 auch nochmal ordentlich durchgewürfelt. Und auch bei der 10, Oppenheimer, Nolan, dachte ich so, gibt es nicht noch was auf der 11, was ich vielleicht lieber geguckt habe? So Past Lives tauchte da irgendwie noch auf. Aber ich musste dann sagen, aus meiner komplex mathematischen Liste heraus, muss ich objektiv einfach zugeben, Oppenheimer ist ein gut gemachter Film. So. Und der ist überhaupt gar nicht artsy, wie man es vielleicht mal Nolan immer gerne zusprechen möchte. Also ich bin da ja immer nicht so hyped, sondern ist sehr klassisch inszeniert, audiovisuell gut erzählt. Gibt's natürlich ein paar schicke Kniffe, aber insgesamt weiß ich jetzt nicht, ist das jetzt unbedingt, muss man ihm da jetzt 7 Oscars um den Kopf werfen? Weiß ich nicht. Persönlich fand ich, war da ordentlich Druck auf dem Kessel bei Oppenheimer. Es hatte ein sehr extrem hohes Erzähltempo und ich fand dann in Summe guter Film, aber so diese Dichte an Infos und die Geschwindigkeit hat für mich der Ausarbeitung des Charakters jetzt nicht so vollends geholfen. Muss aber sagen, nee, ist ein gut gemachter Film. Das Einzige, was ich auch ein bisschen enttäuschend fand im Film, war diese, letzten Endes, diese Key-Szene von der Explosion von der atomaren. Und auch wenn ich kein Atombomben-Experte bin, das sah für mich nicht nach atomarer Explosion aus. Sei es drum, möchte ich jetzt nicht schlecht reden. 7 Oscars finde ich ein bisschen
übertrieben.
7 Oscars ein bisschen übertrieben. Aber sehr guter Film, kann man sich gut geben. Mein Platz 10. Und that's it. Gut. Ach so, IMDb gerade noch, 8,3, also der höchst bewertete Film in meiner Top 10. Punkt.
Interessant.
Was hat es denn bei dir als erstes hier reingeschafft in die Liste heute, Alex?
Gänzlich ignoriert, dass ich einfach nichts dazu gesagt habe.
Willst du es noch nachschieben?
Vermutlich werde ich das noch nachschieben, genau. Platz 10 ist tatsächlich auch ein Nachschieben. Ist nämlich ein Film, den du schon mal mitgebracht hast. In einer unserer regulären Episoden als Ruckzuck-Review.
Oh, das könnte öfter vielleicht heute noch vorkommen, gegenseitige
Rücksichtnahme. Ich habe ihn auch tatsächlich dann primär eingeschoben, weil du gesagt hast, nein, der war wirklich richtig dolle gut. Mhm. Und das ist Whiteflower. Von daher vielen lieben Dank dafür, tatsächlich. Ja. Ich war ja extrem skeptisch vom Trailer her, weil Coda so ein guter Film war.
Ja.
Aber du hast tatsächlich mit allem, was du da in deiner Review schon gesagt hast, recht gehabt. Steht auf seinen eigenen Füßen, erzählt die Story nicht nur inszenatorisch anders genug, sie ist auch inhaltlich tatsächlich anders genug und schafft es tatsächlich, so eine relativ ernste, was ist das, so ein Dramedy-Ding so ein bisschen, mit dem nötigen Feingefühl trotzdem, aber eher so locker genug runter zu erzählen. Also es gibt natürlich immer der klassischen Erzählstruktur geschuldet, diesen Moment, wo du weißt, oh, jetzt wird es halt einmal richtig dolle unschön, weil damit es am Ende wieder besser wird.
Mhm.
Aber es gibt ja einen Grund, dass das so ist. Und es war einfach schön zu gucken. Es waren gute Performances von allen durch die Bank. Ich fand es einfach schön und war einfach positiv überrascht, weil ich eben wahrscheinlich einfach keine Erwartungshaltung hatte. Und bleib dabei, dass ich da völlig d'accord bin mit deiner Review davon. Und ja, ich meine, hast du die Top 10 geschafft. Das ist ja schon mal eine Marke. Genau. Und von daher, danke dir.
Hätte ich nicht unbedingt gedacht, dass so ein kleiner Independent-Film so gesehen bei dir da reinschlüpft. Wobei, mit Cha-Cha Real Smooth habe ich es damals auch geschafft.
Jo, damit hat es das auch geschafft. Aber dann erschöpften sie sich auch, wenn ich mir so die restlichen Top 10 angucke. Von daher, wait for it.
Egal, ich verzeichne das als Sieg, Alex.
Ja, kannst du auch.
Möchte ich noch kurz hinzufügen, ich habe dieses Jahr wie letztes Jahr keinen Film in meiner Liste, dem ich persönlich 5 von 5 Sternen gegeben habe. Fürs Protokoll.
Was auch immer das bedeutet.
Weil du gerade Coda gesagt hast oder so, oder The Father 2021, da habe ich beiden Filmen, habe ich eine 5 von 5 gegeben, aber die letzten beiden Jahre habe ich mir schwer getan, jetzt so einen Film zu picken und zu sagen, für mich so Meisterwerk, ne? Also Evergreen, höchste Bewertung.
Da hat bei mir, glaube ich, auch nur der erste.
Da bin ich gespannt, Alex.
Nee, bist du nicht, aber ist okay.
dann lass uns doch weiter vorarbeiten mit Platz 9, genau. Ich habe da stehen, ein Film, über den wir mehrfach gesprochen haben, der aber dennoch nie ganz im kollektiven Gedächtnis hängen geblieben zu sein scheint im letzten Jahr. Und zwar ist das Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves.
Ha. Nice.
Ja, dabei kann ich mich eigentlich nur Alex Review anschließen. Du hast das ja über alle unsere Social Media Kanäle hinaus besaunt. Es ist einfach ein schöner Mix aus Fantasy und Comedy. Du hast, ähnlich wie du es gerade bei Whiteflower hattest, ein gut aufspielender Cast. Du hast gut umgesetzte visuelle Effekte. Es ist erzählerisch sicher keine Neuerfindung. Aber das will man doch bei so einer Art Film eigentlich nicht unbedingt, denn er unterhält sonst auf ganzer Linie und sorgt ganz sicherlich für mehr als einen netten Abend, den kann man sich immer mal wieder geben. Ja. Fände schade, wenn er nicht fortgesetzt werden würde.
Same.
Und war für mich, du hast es auch gerade schon mal angerissen, einfach ein Stück weit ein sehr überraschender Film, weil ich da auch mit wenig Erwartung reingegangen bin und wurde sehr positiv überrascht und habe wie Oppenheimer 4 von 5 Sterne gegeben, um das jetzt mal noch für alle anderen Filme.
Achso, ich habe gar nicht die Sternebewertung gegeben.
Hinten ranzugeben. Ja, wir haben es gerade vergessen. Ach, was soll's, Alex, wir sind ja noch ganz am Anfang.
Nee, finde ich gut. Für mich auch ein Überraschungshit auf jeden Fall. Letztes Jahr gewesen. Von daher.
Okay, willst du
nicht
noch mehr dazu sagen? Oh Gott, diese Top 10-Folgen haben zu einem gewissen Faktor immer so einen leichten Cringe, wenn man denkt, willst du nicht noch was hinzufügen? Nein, ich habe den auch noch auf meiner Liste.
Ich kann auch einfach sagen, ja, ich habe ihn auch auf der Liste, halt an einer anderen Stelle, von daher.
Genau, okay, gut.
Gut, gut, dann mache ich weiter. Und das ist jetzt nämlich genau der Kandidat, der so ein bisschen auf das einzahlt, was wir eingangs gesagt haben. Technisch gesehen ist der aus 2022, so wird auch im IMDb geführt. Faktisch lief er aber erst ab Mai im deutschen Kino.
Mhm.
Eine finnische Produktion.
Ja.
Sisu.
Mm. Platz 9 bei dir?
Das ist Platz 9 bei mir. Haben wir ja, glaube ich, auch ausgiebig schon darüber gesprochen, dass wir den beide Knaller fanden. Ich gehe davon aus, dass er bei dir vielleicht noch einen Ticken höher sogar sitzt heute Abend. Und es bleibt dabei. Der ist auch hier wieder. Habe ich einfach nicht kommen sehen. Und aus meiner Sicht hat er auch überhaupt kein Business, so gut zu sein, wie er ist. Weißt du, was ich meine? So ja, in Summe. Also er verkauft sich halt sehr, sehr teuer, sehr, sehr groß, finde ich.
Ja.
Und war einfach ein brutaler, guter, wunderschön gefilmter
Rache-Thriller.
Rache-Action-Thriller aus Finnland, ja. Und ja, von daher, also viel mehr gibt es eigentlich fast nicht zu sagen, außer dass eben vielleicht ähnlich, nicht wirklich wie bei Dungeons & Dragons. Ich glaube, niemand hat davon gehört, von dem Film, gefühlt.
Nee. Dungeons & Dragons natürlich schon so eine AAA-Produktion, kann ja, man glaube ich schon auf jeden Fall sagen. Ja. Aber ja, Sisu, natürlich, klar, irgendwie so ein eher kleinerer Film aus dem skandinavischen Bereich mit einer Thematik und expliziten Gewaltdarstellungen, das ist einfach, da triffst du keinen Massenmarkt mit. Ja.
Nö, das nicht, aber wir leben ja durchaus in einer Zeit, wo auch FSK 18 Action hunderte Millionen einspielen kann an der Kinokasse, von daher,
Ja,
ne?
Mhm. So. Hast du recht.
Und ich meine, Inglourious Basterds ist eine gewisse Schnittmenge da. So.
Ja,
die Leute Kaliber, sehen doch einfach gerne, wie Nazis kaputt gehauen werden, Ronny.
Ja,
das ist doch jetzt nicht kompliziert.
Nee, da kann man sich schon mal anschließen. Ja, ist auch ein Thema, was man ja immer wieder gut verwursten kann.
Gut, wir kommen vom Nazi-Gold zu Ronnys Platz 8.
Das ist, lass ich mal so stehen, ja. Gold an sich in meiner Liste ist noch ein bisschen entfernt, aber ich habe was mitgebracht, das funkelt auf jeden Fall und da kriege ich immer glitzernde Augen, wenn ich davon erzähle. Und zwar Platz 8 bei mir, The Creator. Schock, Platz 8 nur.
Bäm, nur Platz 8.
Ja, nur Platz 8, war ich auch von mir selbst ein bisschen enttäuscht. Ach, aber ich lobe, huldele diesen Film eigentlich auf täglicher Basis und versuche den immer allen Freunden und auch Arbeitskollegen schmackhaft zu machen und funktioniert ganz gut, soweit würde ich sagen.
Schön.
Aber eben nur Platz 8. Ich finde es nach wie vor faszinierend, Gareth Edwards ja mit kleiner Crew, wenig Equipment, was sie da halt einfach weggedreht haben, was sie dafür Bilder eingefangen haben, das finde ich, sieht einfach grandios aus. Und Gareth Edwards auch als sein eigener Kameramann meiste Zeit, so mit langen Brennweiten, habe ich schon in meiner Review damals gesagt, schafft er so geile, räumlich schön komprimierte Aufnahmen. Und dann setzen sie noch völlig dynamisch so ein CGI drauf, ohne groß da am Set irgendwas ins Detail geplant zu haben.
Das ist ja die Kombination aus diesem CGI-Ansatz und den Practical-Effekten, so wie bei Transformers so ein bisschen, dass sich zu so einem größeren, wo die einzelnen, also die Summe ist größer als die einzelnen Teile dann am Ende auf dem Bild.
Genau.
So einfach fett.
Wollte ich gerade in meinem Satz noch ausformulieren.
Entschuldigung.
Denn sie setzen das CGI noch drauf und dadurch wirken diese Kompositionen einfach so organisch, greifbar, insgesamt so realistisch, dass du den Film guckst und wie ich es in meiner Review gesagt habe, du denkst einfach, ja, wenn ich jetzt nach rechts oder links schwenken dürfte als zuschauende Person, da wäre noch mehr, das wäre eine riesige Welt irgendwie, die sich wirklich so lebhaft echt anfühlt. Und ich habe es damals auch gesagt, ist es jetzt ein Sci-Fi oder der Sci-Fi-Blockbuster des Jahres? Ich sag ja, wenn man eben wie beschrieben diese audiovisuelle Umsetzung isoliert betrachtet, weil erzählerisch muss man sagen, da fehlt so die gewisse Tiefe und der Wow-Effekt, das hat man alles irgendwie schon mal gesehen. Aber lieber gut geklaut bzw. Tribut gezollt als schlecht selbst gemacht. Es ist kein vollumfängliches Meisterwerk, hat mich selbst mit der Bewertung schwer getan, aber es ist und bleibt für mich ein bildgewaltige Sci-Fi Unterhaltung, 4 von 5 Sternen, hab ewig mit mir gerungen, dachte so, ich lasse es jetzt mal bei 4 stehen. Und damit Platz 8 in meinen Top 10, The Creator.
Sehr gut. Dann.
Deine Platz 8. Dein Platz 8. Mann, jedes Jahr deine Platz 8, meine.
Mein Platz 8, hast du tatsächlich.
Grammatik.
Ist mit Ansage meine 8.
Mhm.
Habe ich auch tatsächlich nur eingeschoben.
Ja, jetzt habe ich dich angesteckt. Toll. Eingeschieben.
Weil er bei den ganzen. Ich erinnere mich genau, er war in der Award-Season überall nominiert und dann am Ende auch für die Oscars. Und habe ich dann gesagt, komm, jetzt ist er. Auf Prime hat sie eingeschlichen und Ronny hat ihn dann letzte Woche nur auch schon mitgebracht. Von daher American Fiction.
Nice.
Fand ich einfach, haben wir wie gesagt ja schon ausgiebig, glaube ich, beide darüber gesprochen, auch in der letzten Episode, in der 193, unserem letzten Update.
Mhm.
Ist einfach gut gemacht. Hat auch das Händchen dafür, sehr, sehr viele Genre übereinzubringen, zu einem großen Ganzen, das einfach funktioniert. Das Cast macht das richtig gut. Es werden so ein paar nette erzählerische Kniffe angewendet. War erzählerisch am Ende dann doch ein bisschen was anderes, als ich erwartet hatte aus dem Trailer heraus. Ja, der rote Faden, klar, den der Trailer suggeriert, aber er ist ja so viel mehr, der Film noch. Mhm. Und das hatte ich tatsächlich gar nicht kommen sehen. Der hat dann da so einen gewissen Tiefgang. Du kriegst halt wirklich so krasse Charakterporträts. Selbst die Nebenfiguren haben genug Screentime. Die kriegen vielleicht nicht alles final auserzählt, aber die tauchen so oft immer wieder im Dunstkreis auf, dass du schon so mitbekommst, was die für eine Entwicklung nehmen. Das war einfach in Summe einfach stark mehr, als ich erwartet hatte. Von daher würde ich sagen, waren die Oscars oder die Oscar-Nominierung und ich glaube dann auch den einen, den er gewonnen hat, meine ich. Ne? Oder wie war das?
Ja, jetzt muss ich gerade selbst überlegen, bestes adaptiertes Drehbuch.
Genau. Bitte sind schön. Da durchaus, durchaus verdient gewesen und ja, schade drum, dass der auch bei uns so ein bisschen unter dem Radar geflogen ist. Du hast ja dich da letzte Woche schon bitterlich beschwert.
Bitterlich beschwert trifft es ganz gut, ja. Ohne Ankündigung ins Prime-Abo, darüber habe ich mich
halt. Von daher war ich auch hier sehr froh, dass ich tatsächlich gesagt habe, hör mal, wenn das hier überall nominiert ist, ich fand den Trailer eigentlich ganz spannend, lass halt dann jetzt doch mal endlich reingucken und war auch hier sehr positiv überrascht. Deswegen, ich glaube, 4 von 5 sind es bei mir auch gewesen dann, wenn wir jetzt hier immer die Wertung noch sagen. Platz 8.
Finde ich gut, Alex. Finde ich gut.
Ja.
Und dann könnten wir ja quasi schon in die Platz 7 absteigen.
Na, mach doch mal.
Oder hochkrabbeln, je nachdem, von wo man guckt. Und da befindet sich bei mir auf Platz 7 der Top 10 2023, Sisu aus Finnland. Ha.
Sehr gut. Virtuelles High Five.
Ja, virtuelles High Five. Ich gehe trotzdem nochmal kurz rüber, wie du schon gesagt hast, technisch aus 2022. Aber ich habe auch nochmal geguckt, wirklich, also er kam wirklich erst 23 auch international raus.
Wenn er offiziell in Finnland auch erst im Januar 23 erschienen ist, ja, dann ist mir völlig egal, auf welchen bekackten Festivals der vorher schon lief.
Eben, genau. Genau. Sehe ich genauso. Also, Jalmari Helander, geiler Rache-Action-Thriller, den er hier abliefert. Zutaten, du hast gerade gesagt, hat man vielleicht schon mal öfter gesehen, aber dieses schmutzig reduzierte Setting, stilistisch so ultra konsequent umgesetzt, hat mich permanent in den Bann gezogen. Insgesamt extrem sehenswerter Film. Wenn man denn auf so blutige Rache-Action steht, wenn, dann bitte auf jeden Fall mal geben. Ich war großzügig 4,5 von 5 Sternen, also habe mich da noch ein bisschen mehr reingehängt als der Alex. Sisu aus Finnland fand ich richtig gut.
Sehr schön.
Und damit kommen wir schon zu deinem Platz 7, Alex.
Ja, dann komme ich jetzt zur Ehrenrettung und sage, bei mir hat es The Creator wenigstens auf Platz 7 geschafft, Ronny,
oh,
verstehst du?
Oh, wow, not bad, not bad.
Ja, weil ich, für mich ist wirklich hängen geblieben, gerade auch was das Kostümdesign betrifft, gerade die eine Figur, die sie da bei dem Kumpan treffen, der ihnen hilft dann da in der Stadt, wo ich dir gesagt habe, so stelle ich mir das vor vom Artdesign, wenn es einen Cyberpunk-Film gäbe. Und da habe ich angefangen dran zu glauben, dass es möglich ist.
Mhm.
Und allein dafür.
Allein dafür.
Einmal der Kniefall, vielen Dank. ansonsten hast du eigentlich schon im Prinzip alles gesagt. Und mir bleibt ja nur zu sagen, gutes Ding, Mr. Edwards, and now do it again mit Scarlett Johansson für den neuen Jurassic Park.
Ist Scarlett Johansson da jetzt schon gecastet?
Es wird gemunkelt, ja.
Oh, es wird gemunkelt. Das habe ich ja noch gar nicht gehört.
Breaking News diese Woche.
Uff.
Dass sie da in Gesprächen ist.
Sind wir wieder bei Jurassic Park oder der nächste Jurassic World?
Naja, also.
Oder ja, Jurassic Galaxy.
Ich habe es in meinem Kopf als Jurassic Park abgespeichert, weil es auch der Schreiberling von Jurassic Park ist. Aber David es wird Köpp, sicherlich wieder Jurassic World heißen, weil das die Milliardenfilme waren. Egal, wir wollen heute nicht über...
Nee.
Ein anderes Franchise sprechen.
Aber eine News darf man schon mal droppen, gerade wenn es um Scarlett Johansson geht.
Sehe ich auch so. Und wir können es deswegen kurz halten. Wir haben viel schon über The Creator gesprochen. Du hast es gerade alles auch erwähnt und ich habe dem wenig hinzuzufügen. Es ist einfach ein richtig gutes Ding für das Budget. Und wenn du dir mal so ein Behind the Scenes anguckst und tatsächlich schaust, wie die es halt auch umgesetzt haben. Also das hatte schon fast... Das waren ja schon nicht mehr fast nur Indie-Vibes, das fühlte sich ja fast an wie Gorilla.
Ja, Gorilla, auf jeden Fall. Ja, finde ich gut. Ist ein guter Begriff dafür.
Ja, von daher, da übergebe ich direkt wieder das Zepter zurück an dich. Für die Nummer 6.
Ja, für Nummer 6, für meine Nummer 6. Und vielleicht kann ich hier auch relativ schnell durchschlonsen. Denn hier liegt bei mir American Fiction. Hey, wir spielen uns gerade die Bälle hin und her. Ja, ich habe es in der letzten Folge gesagt, du hast es gerade nochmal wiederholt. Toller Film, bin auch mit wenig Vorstellung hier reingegangen, war positiv überrascht. Eben, wie gesagt, dieser erfolglose Autor steht im Mittelpunkt, aber du kriegst so ein Familienporträt ausgefächert. Und ich habe es mit so einer überlangen Folge von Scrubs verglichen. Drama, Satire, leiser Humor, weniger aufgedreht und auch ohne großen Bombast. Und auch dieses Spektakel braucht der Film auch gar nicht, weil er eben so schön nuanciert geschrieben ist. Und deswegen habe ich relativ klar schon in der letzten Folge gesagt, für mich einer der besten Filme 2023, 2024. 4,5 Sterne und damit bei mir laut meiner Rechnung auf Platz 6 gelandet, Alex.
Sehr gut.
Damit spiele ich den Ball direkt wieder zu dir.
Den Ball kennen wir schon, mein Platz 6. Dungeons and Dragons.
Oh, jetzt hör mal auf. Oh Gott, jetzt müssen wir langsam gucken, dass wir die Zuhörer nicht verlieren.
Ich hab gerade geguckt, danach wird es vermutlich eher kontroverser, vermutlich sowohl bei dir als auch bei mir.
Schauen wir mal,
von daher,
Alex.
Ja, Dungeons and Dragons, einfach ein gutes Ding. Ich habe viel gelacht, ich fand das Cast super. Der Film hat für mich in Summe einfach viel besser funktioniert, als ich erwartet hätte.
Mhm.
Also, dass er auch mich so abholt.
Ja.
Ich habe keine Ahnung, wen sie abholen wollten. Ich habe auch keine Ahnung, ob sie die Die Hard Fans abholen. Aber scheinbar hat er relativ viel richtig gemacht. Und sie haben sich aber, glaube ich, auch scheinbar sehr, sehr viel davon erhofft, weil er war schon teuer und die Visual Effects sind in Summe schon auch echt relativ gut.
Mhm.
Und ja, es bleibt nur zu hoffen, dass es tatsächlich eine Fortsetzung gibt. Und von daher habe ich dem gar nicht weiter mehr viel zuzufügen, als zu sagen, Platz 6. Herzlichen Glückwunsch. Zurück zu dir.
Alex, wir würden jetzt schon die Top 5 aufmachen. Jetzt wird schon langsam hot.
Das ist jetzt dann da, wo es bei mir, wo es wirklich ernst wird, ja.
Okay, bin ich gespannt.
Wo ich auch sage, wenn du jetzt hier mit Sachen kommst, die ich vielleicht nicht hatte, die dann wirklich relativ weit auch hochgeschoben werden bei mir.
Na, ich glaube nicht, dass da so viel Überraschendes kommt. Ich hätte vielleicht einen Kandidaten, da bin ich gleich mal gespannt, ob du den auch noch gesehen hast, kurz vor knapp oder auch nicht. Ich fange erstmal mit Platz 5 von meiner Liste an. Und zwar liegt da The Wonderful Story of Henry Sugar.
Der hat's. Warte, ich muss kurz gucken, ich habe eine Liste. Der sitzt bei mir auf Platz 13.
Oh, 13. Ja, also, gut. Dann muss ich jetzt vielleicht argumentieren, warum der bei mir auf der 5 gelandet ist. Es ist ein Wes Anderson-Film. Und Wes Anderson-Filme, die muss man
kurz
mögen.
Ist das für dich schon ein voller Spielfilm? Oder ist es schon nicht mehr Kurzfilm? Aber
nee, ist
was
schon,
ist es denn?
Es ist ein 40-minütiger Kurzfilm.
Sagt man schon noch Kurzfilm, oder?
Da würde ich Kurzfilm zu sagen.
Okay.
Ja. Wäre ich auch gleich nochmal drauf eingegangen.
Ja.
Denn, wie gesagt, Wes Anderson-Film muss man mögen. Wenn man sich die ganzen Social-Media-Trends der letzten ein, zwei Jahre anguckt, dann scheint es bei vielen der Fall zu sein, dass da viele Leute drauf stehen. Aber gerade wir haben auch in den letzten 2, 3, 4, 5 Jahren gesagt, naja, Filme wie Asteroid City, die haben uns irgendwie nicht mehr so richtig abholen können. Da war...
Das stimmt.
Da hat so ein bisschen irgendwie die Energie gefehlt. Und mit Henry Sugar liefert Anderson aber den wohl Andersonischen Film aller Anderson-Filme ab. Also planimetrisch gefilmt, bunt, Kamerafahrten überall durch Kulissen sowie Raum und Zeit. Und vor allem ein extrem hohes Erzähltempo wieder. Ähnlich wie bei The French Dispatch, 2-Stunden-Film, da war ich dann irgendwann lost. Und jetzt fragt man sich natürlich, Henry Sugar, ist das nicht ja auch überfordernd? Aber nein, Alex hat es quasi schon vorweggenommen. Es ist ein 40-Minuten-Kurzfilm. Und deswegen wird man eben nicht so überfordert. Und ich habe das Gefühl gehabt, wo ich diesen Film gesehen habe, das ist die perfekte Mische. Und irgendwie läuft Anderson deswegen zu alter Höchstform auf. Und
du meinst so für den Oldschool 100% Anderson-Style ist 40 Minuten so der Sweet Spot, wo du sagst, mach einfach nur noch 40 Minuten, dann...
Das wäre auch meine Frage gewesen. Lieber Wes Anderson, ist das vielleicht jetzt eher dein Ding? Machst du nur noch so 30, 40, 60 Minuten, um das einfach auch vielleicht mehr in die Masse kriegen zu wollen? Ich meine, er hat es ja on point getroffen mit Grand Budapest Hotel oder war ja auch ein riesiger Fan von der fantastischen Mr. Fox. Da ging das ja auch, aber irgendwie hat er so ein kleines bisschen Fingerspitzengefühl bei den letzten Filmen verloren. Das war so ein bisschen unausgewogen. Hier klappt es perfekt. Vielleicht in der Form, auf dieses Maß und alle anderen Sachen vielleicht da nochmal, keine Ahnung, anders aufgreifen. Und auch nochmal die endgültige Bestätigung, bester Kurzfilm bei den Oscars dieses Jahr. Da hast du auch nochmal die offizielle quasi Absegnung, dass es ein Kurzfilm ist.
War die längste Zeit tatsächlich auch in meinen Top 10, so gerade so, und ist dann halt auf die letzten Meter, hast du ja gerade gehört, rausgerutscht noch.
Ja,
aber hey, vielleicht ein Platz 13 ist ja trotzdem.
Und wir müssen uns nicht schon wieder irgendwie den Ball zu schmeißen, wenn du jetzt auch Henry Sugar gebracht hättest.
Genau. Machen wir nicht. Erinnerst du dich bei meinem Platz 5, der jetzt kommt? Erinnerst du dich an letztes Jahr?
Ich wollte gerade sagen, warum soll ich mich erinnern, wenn du ihn noch nicht gesagt hast? Aber du meinst letztes Jahr.
Da gab's einen Film, der war in meinen Top 3 sogar, da hast du gesagt, what? War ein Animationsfilm mit einer Katze.
Oh, Passen Boots. Eieieiei. Huiuiui.
Den hast du nicht kommen sehen, ne?
Den habe ich nicht kommen sehen und das habe ich auch im Nachhinein nicht verstanden. Ich habe mich ja quasi argumentativ dann nochmal ins Rennen geworfen, habe gesagt, nein, nicht d'accord. Und was kommt dieses Jahr, Alex?
Dieses Jahr habe ich tatsächlich eingeschoben, auch weil er dann bei den Globes als auch bei den Oscars nominiert war, eine Netflix-Produktion.
Ja.
Nimona.
Ah, stimmt. Das war auch noch so ein Film, da wusste ich nicht, muss ich den unbedingt haben? Und jetzt hat der Alex den auf die 5 gepackt, oder was?
Auf Platz 5, genau. Oi. Die Chloe Grace Moretz spielt hier die Nimona.
Oi.
Der Riz Ahmed ist quasi das Pendant dazu.
Der Sidekick.
Der Sidekick. Ansonsten ein riesengroßes, bekanntes Voicecast da drum rumgeschaut. Und ich kann es eigentlich kurz machen. Ich habe das ganze Jahr nicht so viel gelacht wie die ersten 30 Minuten in diesem Film.
Okay, ein bisschen traurig, aber auch eine Bestätigung für den Film, würde ich jetzt sagen.
Geht so viel ab, nicht nur was den In-Your-Face-Dialog betrifft und wie er rübergebracht wird, sondern auch wie es von den Animationen untermalt wird und in Kombination, was überhaupt dann auch in anderen Layern visuell noch passiert gleichzeitig. Er hat für mich so einen Humor erzeugt und dann aber noch on top, ich will jetzt gar nicht die Handlung so sehr vorwegnehmen. Es ist halt quasi eine Welt, in der es noch Ritter gibt, also Leute, die Helden, die zum Ritter geschlagen werden, um die Welt beschützen, aber es ist eigentlich eine Science-Fiction-Welt mit fliegenden Autos.
Mhm.
Ja, es ist also quasi ein futuristisches Setting, das aber so diese mittelalterlichen Tugenden hegt und lebt. Der Animationsstil ist insgesamt in Ordnung. Der erfindet jetzt das Rad nicht neu. Ich fand aber einfach die Story, wie sie erzählt wird, auch die hat sehr, sehr, sehr klassische Erzählbeats. Aber es sind so viele kreative Ideen dabei, dass ich einfach unglaublich positiv überrascht war. Ich fühlte mich von Anfang bis Ende durch die Bank sehr gut unterhalten. Der geht, ich glaube 100 Minuten oder so. Also auch eher kürzere Laufzeit.
Angenehm, ja.
Angenehm. Und ich glaube, um die Oscar-Verleihung hat Netflix gesagt, weißt du was? Wir veröffentlichen den kostenlos komplett auf YouTube.
Ah, okay. Habe ich nicht mitbekommen.
For free. Yes. Und das war natürlich auch erstmal ein Brett.
Eine Ansage, ja.
Eine Ansage und genau. Auch hier gilt, nicht genug Leute haben drüber gesprochen. Ich fand den super gut. Ich weiß, warum er... Lass mich so formulieren. Wenn du irgendwo Ratings suchst... Es gibt homosexuelle Figuren, von daher kannst du direkt einen kompletten Stern wieder draufkleben.
Okay. Ja, genau. Schade.
Ja. Und ich glaube, der trifft auch eher wahrscheinlich mehr noch deinen Geschmack als vielleicht so ein Puss in Boots, weil er einen klassischeren Animationsfilm noch näher kommt. Und der ist ja auch nur auf Platz 5 und nicht auf Platz 3, von daher nur halb so kontrovers, aber ich fand den wirklich richtig doll gut.
Okay.
Nimona.
Ja, den schiebe ich mir auf jeden Fall mal noch irgendwo zwischendurch ein. Und damit könnten wir zu Platz 4 kommen und wir bleiben bei Animationen, denn da habe ich mich auch feiern lassen von dem Film. Ah, kriege ich nicht mehr gerettet, den Satz. Ich sag einfach, was ich hier mitgebracht habe. Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem.
Auch Animation, sehr schön.
Richtig, genau. Wie gerade eben schon angeteasert, Alex. Yes. Auch ein Film mit 4,5 von 5 Sternen von mir geratet und auch als Rezension bzw. Rufzug-Review mal hier über die Plattform verteilt. Fand ich sehr gut. Die Turtles erneut wieder mal zum Leben erweckt, diesmal in den ganz frischen eigenen Grafikstil reingepackt. Alles wirkt handgemalt. Das scheint in diesem Film, habe ich damals schon gesagt, keine einzige Gerade Linie zu geben. Das wirkt irgendwie frisch. Ich finde die Charaktere super humorvoll. Es sind eben keine übermenschlichen Helden mehr, die da sich irgendwie ninja-mäßig durch die Stadt kloppen. Das fand ich halt sehr charmant, weil es einfach wirklich so jugendhafte Figuren sind, die gerade bei ihrem ersten Einsatz maximal unkoordiniert durch die Gegend fliegen. Erzählerisch war es ein bisschen hastig und auch das Drehbuch, ne, war jetzt auch keine Neuerfindung, relativ viele klassische Bausteine. Aber auch wie man die Origin-Story nochmal kurz anreißt, fand ich sehr schön, cooler Kniff, sehr kurzweilig, aber auch sehr ernst irgendwie und dadurch sehr emotional gestaltet. Und eben diese Kombination aus Neuinterpretation mit dieser tollen, lässigen Präsentation führt zu einem sehr gelungenen, super kurzweiligen Animationsabenteuer und habe mich, wie du vielleicht bei Nimona, super unterhalten gefühlt und deswegen habe ich eben 4,5 von 5 Sternen gegeben. Und da ist er mit allem in Summe auf meinen Platz 4 gerutscht.
Und mit dem Wissen, dass er ein zweiter Teil auch schon bestätigt ist, tatsächlich kann man den ja noch umso besser weggucken, glaube ich, ne?
Stimmt. Hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge gehabt, dass für 2026 jetzt der zweite Teil angekündigt ist. Ich glaube, Oktober 26 oder sowas. Paramount.
Spricht ja dann auch für den Erfolg des Films.
Hoffe und bin gespannt.
Wie hast du es gerade formuliert? Übermenschliche Ninjas?
Ja, komm
mal. Mein Platz 4.
Gott, warte, was könnte das denn sein?
Hat die 4 sogar im Namen. John Wick 4.
Ach so, ich dachte, Ninja.
Ist doch close enough, oder?
Ja, okay, John Wick 4. Oh, das ist ein Film, der taucht, ich will nicht spoilern. Doch, ich spoilere. Taucht bei mir nicht mehr auf in den Top 10.
Ja, ist ja völlig legitim.
Bam, Alex. Begründe
das
er.
Ist die Kulmination der John Wick-Reihe aus diversen Gründen. Das große Finale, sage ich mal, die große Auflösung um diesen, ja, ich sag mal, die sind ja wirklich Minute an Minute zusammengeschnitten im Prinzip. Also da, wo die 1 aufhört, geht der 2 weiter und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Also es ist ja quasi eine insgesamt eine große, lange Tour de Force, die der arme Mann da durchmacht, inklusive des 4. Teils. Mhm. Gebt ihm doch mal eine Pause und ein Glas Wasser, ey. Gottes Willen. Und
Glas Wasser, das wäre eine tödliche Waffe auf jeden Fall in John Wick.
Genau, zahlen weiter auf dieses Worldbuilding ein, das hier, wie gesagt, halt in so einem furiosen Finale kulminieren darf. Der geht, glaube ich, schlanke 2,5 Stunden, packen da wirklich auch nochmal viel rein. Ich fand ihn halt ein individuelles, visuelles Fest. Die Locations, die Kostüme, die Cinematografie. Ich werde immer noch nicht über diese eine Actionsequenz fertig, wo sie ihn von oben top-down filmen, wie in so einem Top-Down-Shooter und er da mit dieser Shotgun mit der Brandmunition durch dieses Haus durchgeht.
Wie in so einem Videospiel, ja, da hatten sie ja auch irgendwo
wie in einem Videospiel als One-Shot lassen, ja. gedreht auch, wie auch immer sie das gemacht haben. Das war ihr Zuhause, ich werde das halt nicht vergessen, das war ein HDR auf so einem großen, tollen 4K-Bild einfach fest, sich das anzugucken. Das ist einfach, dieser Film ist halt von vorne bis hinten Augenschmaus. Ich stehe auf die Figur von John Wick, ich stehe auf die Interpretation von Keanu Reeves. Da sind coole Nebenfiguren dabei, wo ich nie gedacht hätte, dass die mal alle gemeinsam gegeneinander sich ein paar auf die Nase hauen in einem Film. Und allein dafür, dass sie quasi diese Talente zusammenbringen, ist es schön, dass dieser 4. Teil existieren darf. Und das ist für mich der de facto Benchmark, wenn es um Action-Inszenierung geht.
Ja.
Das ist der Olymp, der Action-Olymp aktuell. Und deswegen für mich ganz knapp vorbei an den Top 3, aber auf Platz 4, ja.
Okay. Ja, für mich war es so ein bisschen so ein Recycling aus allen ersten 3 Teilen, wo ich dachte, das habe ich doch schon gesehen und das habe ich doch schon gesehen und das habe ich doch schon gesehen. Aber ich bin nicht so richtig warm geworden, ich kann es nur mal wieder sagen, aber ich kann deiner Argumentation folgen und würde die so stehen lassen. Alex, reicht dir das?
Das reicht mir auch absolut. Und das würde dann aber bedeuten, dass wir jetzt hier
aufs Treppchen
das Podest
steigen.
Aufmachen.
Ja. Mhm. Bronze. Soll ich mal vorlesen, was ich hier auserkoren habe? Für Platz 3.
Gehe ja vorwärts.
Da bist du vielleicht überrascht, im Sinne von, habe ich noch gesehen, weiß nicht, ob du es gesehen hast, war auch selbst überrascht, dass er dann letztens
nachholt
noch so hochgerutscht ist. Na, er ist schon länger draußen, aber ich habe ihn halt lange liegen lassen. Und zwar Society of the Snow.
Ah ja, nee.
Eine Netflix-Produktion. Da winkt Alex schon ab.
Wir haben uns tatsächlich nie in einer so gefestigten, wie sagt, formuliere ich das, an einem so gefestigten Abend gefunden, dass wir gesagt haben, ja, den jetzt noch zu gucken, ist eine gute Idee.
Netflix-Produktion, umgesetzt von J.A. Bayona. Der hat zum Beispiel 2012 The Impossible gemacht. War so ein Katastrophenfilm, der davon...
Auch ganz...
Davon handelte, von dem Tsunami 2004 im beziehungsweise am Indischen Ozean, und da wird ja so eine kleine Familie porträtiert, die da quasi diese Katastrophe irgendwie überleben muss. Ähnlich hier, Society of the Snow handelt ja von diesem Absturz, Flugzeugabsturz in den Anden 1972, wo da so eine ganze Rugby-Mannschaft, für alle, die es nicht wussten, abgestürzt ist. Und sie mussten da 70 Tage ums Überleben kämpfen in so einer menschenfeindlichen Umgebung und waren relativ schnell, hatten sie die Frage aufgestellt, wie können wir überleben? Und dann führte das ganze Thema zum Kannibalismus, weil sie anfingen, die bereits Verstorbenen des Absturzes zu essen. Wenn man das immer so ausspricht, denkt man immer schon, das okay, das ist passiert. Ja, ist anscheinend passiert. Aufgrund dieser Thematik, vielleicht ähnlich wie bei euch, habe ich den lange liegen lassen, weil keine einfache Kost. Gdumts. Und der Film wurde ja, oder die Thematik wurde ja so schon mal verfilmt, 1993 mit Ethan Hawke unter anderem. Und ich habe den nicht mehr so komplett im Kopf, den Film, habe mir noch 1-2 Key-Szenen mal bei YouTube nachgeholt. Es gibt wirklich viele Parallelen, jetzt auch zu der neuen Verfilmung. Man muss aber sagen, schauspielerisch, inszenatorisch, überhaupt nicht vergleichbar, die beiden Filme. Man muss einfach sagen, Society of the Snow ist moderner, ich möchte fast meinen stylischer, vorsichtig ausgedrückt. Und es gibt jetzt auch eine Erzählerfigur. Und zwar haben wir einen Überlebenden des Flugzeugabsturzes, also in der Geschichte, jetzt keinen echten Überlebenden, der die Geschichte die ganze Zeit oder ab und zu halt narrativ begleitet, indem er quasi beschreibt, was die Gruppe gerade vorhat, was passiert, wie er sich halt fühlt und etc. Und insgesamt ist ein sehr packender und zu Teil einfach sehr unangenehmer Film. Ich möchte fast meine unangenehme Erfahrung, denn es geht nicht nur um dieses Kannibalismus-Thema, sondern Bayona schafft es einfach zu zeigen, der größte Feind ist da einfach die Natur. Das ist so menschenfeindlich, da hat ein humanoides Ding nichts zu suchen. Das ist einfach absolut pfui. Da auf, was weiß ich, wie viel tausend Meter Höhe in so einer minus 30 Grad Hölle. Es ist sehr gut inszeniert, viele Practical Effects und deswegen erscheint es auch wieder unglaublich, wenn du den Film guckst. Wie haben die Leute das, also wie haben die das überstanden? Und auch, wie es inszeniert ist, viele Weitwinkel, es gibt ein paar schöne Kniffe, du denkst immer, du bist mittendrin, sehr immersives Gefühl auch. Und es gibt eine Szene, also die Absturzszene, die sich in vielen Punkten bei dem Film von 1993 nicht abgeguckt hat, aber ähnelt. Und es gibt eine Einstellung, beziehungsweise, ich möchte nicht zu sehr spoilern, eine Reihe von Einstellungen, die es auch 1993 in dem Film gab, wo mehrere Flugzeugsitze inklusive der Passagiere, ich sag mal, zusammengefaltet werden. Und da gibt es ein paar Einstellungen und Kniffe und Kameraperspektiven. Da saß ich einfach da und dachte, ist das unangenehm? Da läuft mir jetzt gerade ein kalter Schauer über den Rücken und ich dachte so, huf, da muss ich gerade ein bisschen schlucken. Und man kann Splatterfilme gucken, wo Gliedmaßen umherfliegen, ist mir alles egal. Aber in diesem Szenario mit dem Wissen, dass das wirklich so oder so ähnlich passiert ist, das ist schon harter Tobak. Und macht einfach unglaublich intensiv, diesen Film zu gucken. Auch wenn man sich das Making-of auf Netflix anguckt, was da für ein Aufwand reingesteckt wurde, das so umzusetzen mit den ganzen praktischen Sets. Einfach Hut ab, sehr gut gemacht, 4,5 Sterne und hat sich dadurch auf Platz 3 geschoben bei mir.
Ist vielleicht jetzt doch nur bedingt bei mir weiter nach oben gerutscht.
Um ehrlich zu sein. Menschen, Kannibalismus, Schmerz, Tod, Gefahr.
Ich gebe dir recht, das hat halt schon einfach so eine ganz besondere Note, wenn du weißt, dass es nicht als Science Fiction abtun kannst, als Fiktion, sondern dass es halt
das trifft einen einfach
im weitesten Sinn auf historischen Begebenheiten basiert, ne? Und so oder so ähnlich passiert ist. Ja, gibt dem eine andere Würze, eine sehr unangenehme.
Richtig, habe ich mir auch gedacht. Aber ja, ist so hängen geblieben, relativ frisch vielleicht auch noch im Gedächtnis geblieben. Dritter Platz. Was ist bei dir geworden, Alex?
Ich gehe wieder zurück zur Animation, lieber Ronny, für meinen Platz 3.
Was war denn
schockierende schockierende Momente aus dem letzten Jahr wach.
Okay.
Ich habe mitgebracht einen Film aus 2022, technisch gesehen, kam im, ich muss gerade nochmal nachschauen, Deutschland, irgendwann im März, glaube ich, oder im April, das deutsche Kino, whatever. Offizieller Titel, Suzume no Tojimari.
Oh, Psycho.
Suzume, ja, guck mal, da hat jemand sich weitergebildet.
Das ist das Einzige, was ich mir gemerkt habe.
Ichiban. Genau. Suzume, der neue Film von Herrn Makoto Shinkai.
Ah.
Der hat schon Your Name gemacht, der ja in meinen All-Time Top Ten ist und auch Weathering with You und jetzt Suzume. Und er ist auf Platz 3, weil ich mich seit Your Name oder ich würde sogar sagen fast, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals einen Anime gesehen habe, der so unanständig gut aussieht in jeder Einstellung. Das ist, du kannst jedes Bild ein Freeze-Frame machen, ausdrucken, Rahmen.
Rahmen.
Plus, ich hatte, und ich konnte nicht so richtig, oder keiner, glaube ich, konnte so richtig greifen aus dem Trailer mit dieser komischen Tür, die da im Wasser steht, was denn jetzt wirklich der Plot ist. Und am Ende geht es ja darum, dass in ganz Japan irgendwie so Türen aufpoppen und da kommen quasi Dämonen raus und du musst halt zusehen, dass die Tür im besten Fall wieder zugemacht wird oder besser einfach zu bleibt, verdammt nochmal.
Mhm.
Warum die aufgehen, das ist Thema hier, aber du hast also quasi so eine Action-Adventure-Mystery-Komponente an der Stelle. Vielleicht mit sogar zum großen Finale ein bisschen Kaiju-Action. Okay. Aber da die in ganz Japan aufpoppen, hast du halt so eine Road-Movie-Komponente.
Aha.
Weil du von zu Location musst und sich der Film dafür auch unterschiedliche Transportmittel immer wieder einfallen lässt. Und mein Gott, wenn du Fernweh hast und so ein bisschen auf Japan stehst, wie gesagt, gepaart mit diesen unfassbar, mit diesen wunderschönen Bildern, ich kann nicht. Es ist einfach, es war einfach nur schön und die Story ist gut genug. Again, die reißt, glaube ich, nicht Bäume aus, aber was die da, wie gesagt, audiovisuell abfackeln, ist mir unklar. Es geht wieder um, wie gesagt, so Katastrophenbewältigung letzten Endes, was irgendwie der Shinkai in all seinen Filmen irgendwie immer wieder verwurstet. Ne? So ein
hier vor allem Fukushima, richtig?
Genau. Das ist schon spannend, aber es drängt sich halt auch nicht so in den Vordergrund. Ne? Es bleibt halt trotzdem eigentlich eine Erzählung, die genug Fantasy hat, genug sich von dem abstrahiert quasi. Ne? Dass es sich nicht so aufdrängt, falls es Sinn macht. Und von daher war es einfach ein Fest, ein guter Soundtrack und für mich ein Film, den man sich auch immer wieder angucken kann. Ich dachte so, bei Roadmovie-Komponente wäre das was, wo ich dich auch mitkriege. Und deswegen 4,5 von 5, meine Platz 3, ein Anime, Suzume.
Ich muss zugeben, ich habe ihn gesehen. Ich habe alle drei Shinkai-Filme in letzter Zeit nochmal nachgeholt und muss auch sagen, Your Name ist einfach nicht schlechter geworden, auch beim erneuten Sehen. Muss aber zugeben, Weathering With You und Suzume, vor allem Suzume zum Schluss, können da nicht ganz anknüpfen. Animationstechnisch ja, bin ich komplett deiner Meinung, aber ich fand Suzume sogar einen Hauch teilweise konfus erzählt. Also es hat mich nicht so richtig gegriffen.
Vielleicht bist du nicht so tief in der Anime-Materie.
Maybe auch das, aber das mit diesen Dämonenwürmern, da hat mir einfach noch ein bisschen so die Begründung gefehlt. Also ich weiß nicht, war für mich schlecht greifbar. Aber ja, den Rest kann ich absolut nachvollziehen. Taucht bei mir aber nicht mehr in den vordersten beiden.
Ist auch aber schön, dass du ihn auf jeden Fall auch gesehen hast. Das freut mich.
Ja, war mir ein Anliegen, den auf jeden Fall noch mitzunehmen. Kam im April, Alex, in Deutschland heraus. Und damit können wir
Silber vergeben, ja.
Silber vergeben, oh, schön gesagt. Genau, nachdem wir gerade Bronze schon hatten. Und auch da komme ich nicht so ganz vom Schnee weg, wie gerade schon eben auf meiner, wie bei meiner dritten Platzierung gerade eben. Und zwar habe ich mitgebracht. Und auch das hat mich ein bisschen überrascht, Alex, zum Schluss noch nachgeholt. Die Holdovers. Und da weiß ich, Letterboxd lässt grüßen, dass du den auch gesehen hast und der wahrscheinlich nicht noch heute bei dir auftauchen wird.
Nope.
Die Holdovers von Alexander Payne, der hat zum Beispiel About Schmidt gemacht oder Sideways, wo Paul Giamatti auch schon mitgespielt hat, wie jetzt hier in diesem Film. Der erste Trailer, da haben wir uns, glaube ich, beide gedacht, das sieht nach Special Interest aus. Oder auch dann, wo ich die Holdovers gesehen habe, hat es meine bessere Hälfte abgeschreckt vom Look and Feel. Und weil es wirklich abgefahren ist, es geht um die Geschichte, dass auf einem Internat ein einziger Junge über die
In den 70ern.
Das
ist vielleicht eine wichtige Info noch.
Hätte ich noch gebracht, Alex.
Ich weiß.
Den 70ern auf einem Campus alleine zu den Weihnachtsferien da bleiben muss. Und es gibt einen Lehrer, der dann quasi während der gesamten Weihnachtszeit auf ihn aufpassen muss. Es gibt noch ein, zwei so Hilfskräfte am Campus, ne, so eine Köchin und ein Hausmeister. Und mehr ist das nicht. Und Lehrer wie Schüler hassen sich natürlich aufs Äußerste.
So wie es sein muss.
Stichwort 70er Jahre. Der Film durch seine ganze Inszenierung wirkt wie aus den 70er Jahren gezogen. Vielleicht noch remastered, dass man ihn jetzt endlich mal auf Blu-ray gucken kann. Mhm. Aber Kostüme, Sets, Ton, Licht, alles sehr oldschool. Mhm. Natürlich mit so einem kleinen, leichten, modernen Touch, dass es nicht ganz so grottig vielleicht von der technischen Seite aussieht wie damals. Aber das ist nicht der ausschlaggebende Punkt, sondern der Kern von diesem Film ist eine warmherzige Geschichte, die nicht überraschend ist. Man weiß relativ schnell von Anfang an oder kann sich ausmalen, wo der Film hingeht, wie sich es auflösen wird. Vielleicht nicht im Detail, weil es gibt noch ein bisschen Drama. Aber der Weg ist das Ziel. Und das ist eben in diesem Film wie zwei unterschiedliche Charaktere, Lehrer und Schüler, in einer merkwürdigen Konstellation ihre Differenzen überwinden und letztlich über sich selbst hinauswachsen. Und am ehesten ist mir durch dieses ganze Konstrukt, wie er aussieht, wie er sich anfühlt, vielleicht noch sowas wie Harold in Maud eingefallen. Weißt du, auch so ein 70er-Jahre-Klassiker. Und die Holdovers ist auch super klassisch und hätte vielleicht im Modernen vielleicht gar nicht mehr so überzeugt. Aber mit dieser Retro-Optik ist es wie so ein Instant-Classic, wo du sagen kannst, wir wissen, dass der gut altern wird, weil er heute schon gut funktioniert und 40 Jahre alt aussieht. Und es ist einfach ein warmherziger Film. Und auch meine bessere Hälfte hat dann beim letzten Drittel gemeint, Mensch, das ist ja wirklich eigentlich ein schönes Ding. Da war ich jetzt ganz froh, dass ich doch noch richtig mitgeguckt habe. Ich so, ja, ist doch schön. Und ist bei den Oscars zumindest auch so halb ausgezeichnet worden für beste Nebendarstellerin. Divine
zurecht,
Joy
ja.
Randolph hat genau zu Recht das Ding mitgenommen. IMDb steht der Film bei einer 8,0, die zweithöchste Bewertung heute in meinen Top 10 nach Oppenheimer und kann mich einfach nur anschließen. Fand ich ein wirklich sehr schöner, bittersüßer Film, eher aber auf der komödiantischen Seite noch. Also er geht nicht zu tief ins Emotionale, sondern einfach, wie gesagt, ein sehr warmherziger Film. Die Holdovers von Alexander Payne. 4,5 Sterne habe ich ihm gegeben und dadurch auf Platz 2 bei mir.
Ich hatte so ein bisschen meine Probleme einfach mit der Tatsache, bei allen Problemen, die der junge Mann hat, und ich will das gar nicht kleinreden, und ja, das macht Dinge mit dir, ja, so groß zu werden, gerade zum Beispiel die Beziehung zu seinen Eltern und so weiter. Aber es war eine privilegierte Weise in den 70ern, in einem Privatinternat, wo ich mir dachte, ist das jetzt wirklich eine Geschichte, die man nochmal, weil so oder so ähnlich mit Sicherheit schon mal gesehen, nochmal erzählen muss.
Weißt du,
was ich meine? So eine, also wie schlecht kann es denen wirklich gehen, so meckern auf hohem Niveau, gerade weil du ja so ein kleines bisschen das Kontrastprogramm auch eingestreut bekommst, weil, sagen wir mal so, es gab in den 70er Jahren größere Klassenprobleme in den USA. Ja. Vielleicht auch Rassenprobleme. Mehr will ich jetzt an der Stelle gar nicht sagen. Von daher war es halt so ein, ja, okay, I guess. Aber dafür ist halt eben leider der junge Mann auch für zu weite Strecken des Films und ja, Pubertät vermutlich eine Bitch. Also ich habe ganz, ganz große Schwierigkeiten gehabt. Ich war viel zu lange bei der Grumpy Giamatti-Figur, bevor ich wirklich angefangen habe, Sympathien für die Figur aufzubauen. Vielleicht ging das bei dir schneller, vielleicht hast du deswegen einen besseren Zugang gehabt.
Maybe.
Bei meiner Frau hat es auch besser funktioniert. Die fand den auch, glaube ich, noch einen Touch besser als ich. Mhm. Ich habe 3,5 gegeben. Das ist unser Einstieg in Box Solide. Von daher, ne? No hard feelings an der Stelle. Aber ja, interessant, dass der es sogar auf die Nummer 2 bei dir geschafft hat.
Ja, wie gesagt, auch noch einer der letzteren Filme, die ich mitgeguckt habe. Vielleicht auch deswegen noch so, weißt du, so neu im Gedächtnis. Aber ja, ich habe ihn ziemlich hoch eingewertet und hat sich einfach dadurch auf Platz 2 geschoben. Und jetzt bin ich gespannt, was es bei dir geschafft hat zu Silber.
Der zweithöchst bewertete Film heute bei mir.
Yeah.
7 Oscars.
Okay.
Oppenheimer.
Wow.
Jo. War sogar tight, würde ich sagen, um Platz 1.
Echt? So weit oben?
Ich bin
so
halt...
So weit oben?
Ja. Also du weißt, also A, bin ich ein Nolan-Fan, muss man ja erstmal sagen. Und B, gab es halt Sequenzen in dem Film, wo ich einfach da saß und mir dachte, das ist halt für mich die Quintessenz von, wie man halt Filme macht, wo halt der Dialog, da gibt es so kurze Sequenzen, in so einem Dialog-Schlagabtausch mit Matt Damon vor allem, die sind so snappy, die Dialoge, mit einer zwar konservativen Kamera gedreht, die den teilweise dann auch folgt, wo ich phasenweise auch immer mal so ein bisschen an Senor Spielbergo denken musste, wie er dann da quasi auch die Perspektiven verlagert oder wo du in Kamerafahrten mehrere Kameraeinstellungen dann auch abdeckst. Da war einfach viel für mich dabei. Der Herr Göransson mit einem unfassbaren Soundtrack und einem absolut geilen Thema, das auch zu Recht einen Oscar gewonnen hat.
Mhm.
Und wie du ihm ja auch unterstellt hast, und so ein bisschen zumindest, und was du jetzt auch gerade bei The Holdovers gesagt hast, aus meiner Sicht ist das ein zeitloser Film. Den kannst du auch in 50 Jahren easy weggucken nochmal. Mhm. Der macht... Da ist nichts dabei, da sind keine komischen Special Effects, die irgendwie groß anorganisch wirken. Das Set- und Kostümdesign ist authentisch und ich gebe dir recht, es wird vielleicht nicht ganz so viel Fokus auf die eigentliche Biografie von dem Herrn Oppenheimer gelegt, sondern halt auch viel um die Figuren um ihn drumherum.
Mhm.
Das aber, glaube ich, ich hatte, auch wenn der Film den Namen trägt, hatte ich irgendwie nie den Eindruck, dass ich tatsächlich eine Biografie sozusagen von dieser Person gucke, sondern eine Dokumentation der Umstände.
Ja,
Alles. Und wenn du, ich weiß nicht, warum ich so rangegangen bin, aber ich bin so rangegangen und dann habe ich da auch genau rausbekommen, was ich wollte.
Mhm.
Aber ich kann deinen Aspekt auf jeden Fall nachvollziehen. Weißt du, was ich meine? Dass so ein bisschen du dir vielleicht noch gewünscht hättest, noch ein bisschen mehr die Figur von Oppenheimer noch weiter zu beleuchten. Und
hätte vielleicht gar nicht sein gemusst, weil ich bin auch kein riesiger Fan von diesen knallharten Biopics. Die mag ich dann wiederum auch nicht. Für mich war es einfach so eine Mischung vielleicht wieder aus dieser Nolan'schen Unterkühltheit der Charaktere plus eben dieses hohe Tempo, wie man da schon durchgerusht ist teilweise. Das war vielleicht der Mix, der mich da einfach nicht so sehr emotional hat connecten lassen mit der Figur.
Aber siehst du, zum Beispiel das Gefühl hatte ich selber gar nicht. Der Film geht ja ziemlich genau 3 Stunden. Und ich hatte jetzt nicht wirklich das Gefühl, dass wir irgendwie wirklich gerusht werden. Ich fand das Erzähltempo angenehm für das, was es war. War einfach streckenweise auch baff. Und wie gesagt, ich glaube, das ist ein Klassiker.
Ich merke schon. Okay.
Ja.
Mhm. Aha. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Nolan hat einen festen Platz in deinem Leben. Hab schon verstanden.
Korrekt.
Alex, ist soweit.
Yes.
Platz 1.
Lange haben wir darauf hingefiebert. Die Wettbücher, hier keine Wettannahmen mehr zu diesem Zeitpunkt.
Genau, wir machen jetzt zu. Wir schließen alle Telefonleitungen. Und ich mache jetzt die Top 10 gewissermaßen ein Stück weit so weit zu, wie Alex sie vor uns aufgemacht hat. Meine Platz 1, jetzt kannst du laut lachen, Wildflower von Matt Smuggler.
Oh, damn.
Ja.
All right, interesting.
Ja, du, ich verbleib da einfach in der Opferrolle. Seit Jahren. Und ja, stimmt, ein Stück weit gelogen, ist technisch ein Film aus 2022, aber wie auch die anderen, die wir vorhin genannt haben bei Sisu, da war nur ein Filmfestival in Kanada, sonst kam der Film wirklich regulär Januar, Februar in den USA und Kanada raus. Es ist aber wirklich ein bisschen schade. Man kann den Film, das muss man mal vorwegnehmen, nirgendwo in Deutschland gucken, auch wenn Alex euch das mit Top 10, mit seiner Top 10, mit seinem Platz 10 schon schmackhaft machen wollte. Außer ihr habt gute Connections ins VOD-Programm von Portugal, Spanien, Israel, Mexiko und eben Kanada oder USA. Ja, wir haben ihn ja auch irgendwie auf diese Weise geguckt. Was ich sagen will und Alex auch schon angerissen hat, im Vergleich zu Coda, wer den gesehen hat, wir dachten erst billiger Abklatsch, ja oder nein. Nee, der Film hat eine andere Tonalität, humorvoller, Komödiantenanteil ist höher, ist er dadurch schlechter? Nein, habe ich damals schon in meiner Review gesagt, wo ich ihm auch schon quasi gehuldigt habe. Ich fand es einfach frech, wie mühelos der Regisseur Mads Mackler hier einfach verschiedene einfühlsame Szenen inszeniert. Einfach nur mit dem Hintergedanken, in 2 Minuten einen wirklich zu Tränen rühren zu wollen. Und das funktioniert einfach immer wieder gut. Er hat da einfach ein feines Händchen. Es geht immer bis zu dem Level, wo man denkt, ah, jetzt ist es ein bisschen zu dick aufgetragen. Und dann aber bricht die Szene ab. Also es folgt die nächste Szene oder man entschleunigt das Ganze. Also da auch ein gutes Timing. Und ich bin einfach froh, nach Coda, nach Cha-Cha Real Smooth in den letzten Jahren, dass auch 2023 so gesehen so ein Film rausgekommen ist. Leider noch nicht in Deutschland. Also kann man nur eben, wie gesagt, über das ausländische, internationale VOD irgendwie sich reinspielen lassen. Und ja, ich mag diese Art von Filmen. Holt mich jedes Mal ab, verdammt, was soll ich sagen. Operiert nach klassischem Schemata. Aber ich fühlte mich auch hier bestens unterhalten. Einfach, weil es ein witziger, tragischer und wie The Holdovers ein ganz generell sehr warmherziger Film ist. Basta. Passt nicht mit der weltweiten Meinung zusammen. IMDb 6,8. Rotten Tomatoes sieht es ein bisschen besser aus. Nicht bei den Kritikern, die sagen nämlich auch, nur zu 63% ist ein guter Film, aber bei den Zuschauern 93%. Also ja, man trifft sich irgendwo in der Mitte, da ist ein bisschen was Wahres dran, würde ich jetzt mal behaupten. Wildflower, Mads Mackler, unter anderem mit der Kiernan Shipka. Wenn ihr ihn irgendwo seht oder abrufen könnt, do it.
Excellent. Habe ich nicht kommen sehen, aber hey, ich hatte ihn in der Top 10.
Ja,
von daher hast du deine Mission erfolgreich erledigt jetzt hier an der Stelle.
Dankeschön. Meine Independent Tremedy Missionars Stellung im Filmuniversum ist erfüllt worden.
Und ich mache jetzt einfach auch Dienst nach Vorschrift, so wie man das nach bestem Sinne und
von mir abmoderieren gewohnt ist. Oder was
ist ein bisschen
machen?
Leichter, mein Platz 1 zu Gesicht bekommen zu bekommen, der streamt auf Netflix. Und es ist der, glaube ich, heute am höchsten geratete Film, den irgendwer von uns mitgebracht hat.
Oh, ich weiß,
nämlich auf Platz 36 All-Time.
Ich weiß, was kommt.
Platz 36 All-Time.
Könnte es ein Animationsfilm sein, Alex?
Es ist mit Sicherheit ein Animationsfilm. Sorry, Bro.
Ja, komm, jetzt sag's.
5 von 5 gebe ich dem Film. Mhm. Immer noch. Spider-Man Across the Spider-Verse.
Ei, hat er wieder zugeschlagen. Da hat er wieder zugeschlagen.
Ein Superheldenfilm auf Platz 1. Tut mir sehr leid, aber
die Spinne erneut sie hat.
Genau, das ist übrigens, alle reden von Barbie, fuck off. Das ist der größte Oscar-Snap diese 2023 gewesen. Ich weiß, dass Miyazaki den vielleicht für sein Lebenswerk verdient hat und ich habe den Heron tatsächlich noch nicht gesehen, aber ich kann dir ungesehen sagen, dass das hier eigentlich ein verdienter Oscar gewesen wäre. Nimona war auch nominiert, er ist ja sogar auch bei mir auf Platz 5, aber hier... Ich hab's, glaube ich, schon gesagt, bei dir kam er ja nicht ganz so gut an, warum der das bei mir einfach so mich komplett weggewowt hat, dieses Aufbauen nochmal auf dem ersten Teil und das alles mitnehmen und nochmal in Frage stellen und darauf fußend quasi so ein unglaublich episches Drama drauf hinzustellen, mit diesen Klischees um Kanon, allen, weiß ich nicht, Comic-Leser und U40 nochmal in die Suppe zu spucken und zu sagen, nee, es muss nicht immer so sein. Die großen wie die kleinen Töne, ich mag, wenn Shemik Moore und Hayley Steinfeld zusammen sind. Das hat irgendwie einen netten Vibe. Ich mag die Eltern. Das kommt für mich alles einfach sehr schön zusammen. Und auch dieses Nebenplot um diesen Bösewicht der Woche, den man am Anfang so ein bisschen belächelt und sagt, na, ist eine kreative Idee, die sie sich jetzt hier aussuchen, aber unterm Strich belächelst es weg und vergisst es für den Rest des Films, aber sie lassen es dich nicht vergessen. Den ganzen Film über nicht so richtig.
Mhm.
Und ganz am Ende machen sie da einen riesen Cliffhanger auf, um der fast mindestens genauso cool ist wie den eigentlichen Cliffhanger, den sie auch noch aufmachen. Und trotzdem dadurch der Film für mich überraschend gut funktioniert hat, auch wenn es quasi nur diese Zwischenstation zu einer Trilogie ist eigentlich.
Ja. Genau.
Aber ich fand diesen What-the-fuck-Moment auch am Ende mit, ach, da wollt ihr hin und das ist jetzt quasi die Konsequenz eigentlich aus dem ersten Teil, die uns jetzt einholt, aus dem zweiten Teil, obwohl niemand damit gerechnet hätte, dass das überhaupt eine Konsequenz sein könnte, weil erster Teil ist ein abgeschlossener Film und in der Vergangenheit und nein, ist es eben nicht, das uns quasi nochmal um die Ohren zu hauen am Ende des zweiten Teils, das fand ich einfach irgendwie großes Tennis und offensichtlich bin ich nicht der Einzige, weil irgendwie ist Platz 36 der besten Filme aller Zeiten durchaus eine Platzierung, die sich nach wie vor sehen lassen kann.
Das ist eine gute Trailer-Texttafel auf jeden Fall.
Genau, die eine, die ich gerade durchlassen würde. Und genau, deswegen ist das auch, glaube ich, tatsächlich der einzige Film, der 2023 von mir 5 von 5 bekommen hat.
Ah ja, guck, da warst du auch schon ein bisschen wählerischer.
Genau, also selbst Oppenheimer, und da war ich hin und her gerissen, ist 4,5 gewesen.
Shame.
Across the Spider-Verse.
Ja, crazy. Nee, also ich fand den ersten Teil auch richtig, richtig dolle gut. Der zweite war für mich ein bisschen zu viel, ein bisschen zu viel aufgewärmt, ein bisschen zu lang irgendwie. Ich weiß es nicht. Trotzdem, also auch auf hohem Niveau natürlich, ne, von einer sehr hohen Flughöhe betrachtet. Mhm. Aber ja, ich muss aber zugeben, ich müsste mal im Detail gucken. Ich glaube, Platz 11 oder 12 bei mir. Also er war nicht so weit weg von den Top 10.
Da freue ich mich.
Zu meiner Verteidigung, genau.
Nee, auch nicht, was heißt Verteidigung? Wie gesagt, ne, wir sind uns ja einig. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, hatten den ja auch in den Ruckzuck-Reviews schon mal mitgebracht und hatten uns dazu ausgetauscht. Aber ich gehe davon aus, dass du trotzdem für das Finale wieder dabei bist.
Für das Finale? Also
für den dritten Teil dann.
Ach so, ja, das, deswegen würde ich ihn jetzt, also ja.
Nö.
Sage ich mal ja. Bin da nicht so knaller wie bei Dune, wo ich sage, ich fühle mich nach dem ersten Teil schon verarscht. Ich gucke den Rest nicht mehr an. Sondern, naja, das sind schon gute Filme, kann man sagen. Ja, Alex, faszinierend.
Damit haben wir es im Kasten, ne?
Sind wir wieder durchgeprügelt. Diesmal haben wir es ein bisschen größer gemacht, 2023 und 2024, noch die ganzen Oscar-Filme mit reingenommen.
Technisch gesehen auch 2022?
Ja, nee, irgendwie nicht, weil das Release war ja schon 23 von den zwei oder drei Filmen, die wir jetzt hier mit hatten. Also kann man ja schon guten Gewissens mitgehen, würde ich sagen. Und war gut, Alex, war gut. Hat Spaß gemacht.
Ja, war auch tatsächlich von deiner Seite weniger kontrovers als vielleicht so in manchen anderen Vorjahren mittlerweile, da wir ja irgendwie schon das jetzt zum 5. oder 6. Mal gemacht haben.
Ich wollte gerade sagen, das hat sich schon abgenutzt, Alex.
Da waren Jahre dabei, wo du mit Sachen kamst.
Annihilation. Bester Film 2018.
Und wo finden Sie uns jetzt in der Social Media, lieber Ronny?
Oh, wow. Statt einem Cold Open machen wir jetzt einen Cold Closer irgendwie. Wir machen das Ding zu. Wir müssen uns neu sortieren für die nächste Folge. Ihr könnt uns gerne folgen, um Updates zu kriegen, wie es bis dahin weitergeht. Ich muss echt jetzt mal überlegen. Also auf jeden Fall Instagram und ein bisschen Threads.
Ja.
Und damit würde ich sagen, seid ihr gut versorgt.
Das
auf
dieser
Meta-Plattform. Ja, erstmal hoch aufgebauscht, aber es sind letzten Endes nur zwei. Ich würde sagen, gebt uns gerne einen Like, auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, wenn ihr gerade da drin rumsurft. Oder vielleicht eine ganz nette, charmante iTunes-Rezension.
Genau.
Würden wir uns
ihr
auch
findet
mal
uns unter Insert.
Jetzt hast du dich selbst anmoderiert, ne?
Podcast.
Benutzt gerne auch den gleichnamigen Hashtag. Und das übrigens
nicht,
nochmal,
auch
denn
kommt.
Der heißt
Insert Podcast.
Ja, das war immer noch ein bisschen verhalten. Aber lass ich so stehen, Alex.
Ich versuche ja, es klar und deutlich auszusprechen.
Ach so, ich dachte, du wolltest schon wieder diese ASMR-Schiene irgendwie nochmal etablieren.
Insert Podcast.
Das ist für alle, die aus Versehen unsere Folge auf doppelter Geschwindigkeit hören, genau. Gut, hat Spaß gemacht,
ja,
Alex.
Ich wollte sagen, mir hat auch wieder Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob es jetzt deinen Ansprüchen genügt, nachdem du die Feuerwehr-Episode hier in den Ring geworfen hast, aber neues Jahr, neues Glück. Ich hatte auch meinen Spaß dran, habe genau rausbekommen, was ich rausbekommen wollte, wie ich ja eingangs erwähnt hatte. Von daher vielen Dank an dich, Ronny, dass du dir die Mühe gemacht hast, das so zusammenzutragen. Und,
bitte gerne und danke auch, Alex.
Ja, sehr gerne. Und vielen Dank auch an alle da draußen fürs Zuhören.
Bis nächstes Jahr.
Man sieht sich. Macht's gut, ne?
Bis dahin.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.